Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist nämlich schon wieder Montag, und zwar Montag, der 8. März.
Deutschland ist eins. Unser Weg in die Zukunft hat begonnen. Gemeinsam bauen wir auf. Ein wirtschaftlich starkes und blühendes Deutschland. Mitten im Herzen eines zusammenwachsenden Europas.
Dieser CDU-Wahlspot von 1990 muss wohl für immer da bleiben, wo wir ihn gefunden haben. Im Archiv. Denn die heutige CDU leidet. Und zwar an sich selbst. Wenn ich nicht Journalist, sondern Arzt wäre, würde ich der CDU heute Morgen 4 Schmerzpunkte diagnostizieren. Schmerzpunkt Nummer 1. Der Mund der CDU ist dauernd schneller als die Hände. Das politische Zappel-Philipp-Syndrom hat vor allem den Gesundheitsminister befallen, der das Blaue vom Himmel verspricht, zuletzt bei den Schnelltests.
Nun haben wir im Januar die Erfahrung machen können, dass deutlich mehr Schnelltests zur Verfügung stehen, als tatsächlich auch abgerufen worden sind. Und das macht möglich, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich ab März jedem, der möchte, auch einen Antigen-Schnelltest anbieten zu können.
Und die Wahrheit? Die Wahrheit sieht dann aus wie die endlos Warteschleife der Corona-Hotline oder wie das leere Impfzentrum nebenan oder eben der Schnelltest, der erst kommt und dann doch nicht ausreichend da ist, nicht mal bei Aldi. Schmerzpunkt Nummer 2 ist die Bundeskanzlerin. Sie leidet am Cassandra-Syndrom. Sie warnt und mahnt seit Monaten schon vor sich hin. Wer sich gruseln will, der abonniert ihren Podcast oder besucht einfach eine ihrer Pressekonferenzen. Es ist, als würde im Hintergrund der Film Apokalypse Now als Endlosschleife mitlaufen.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Dass es keine Urlaubsreisen ins In- und auch keine ins Ausland geben soll. Regelungen, dass Restaurants und Speisegaststätten generell frühestens ab 6 Uhr morgens geöffnet sind und spätestens ab 18 Uhr zu schließen sind.
Schmerzpunkt Nummer 3, die Grundrechte. Sie werden an- und ausgeknipst wie eine Dialysemaschine. Man darf nicht verkaufen. Man darf im Konzertsaal keine Musik machen. Man darf nicht ins Museum. Das Recht auf Bildung wurde für viele auch noch suspendiert. Naja, und im CDU-regierten Düsseldorf, da darf man in der Altstadt nicht mal stehen bleiben. Aus der Freizügigkeit des Grundgesetzes wurde das Verweilverbot. Nun wird das Ganze auch konservativen Verfassungsrichtern wie Professor Hans-Jürgen Papier zu bunt. Der ehemalige Präsident unseres Bundesverfassungsgerichts sagt in der Welt am Sonntag:
In der Bewusstseinslage der politischen Akteure und Teilen der Bevölkerung scheint gelegentlich in Vergessenheit zu geraten, dass die Menschen dieses Landes freie Bürger sind. Sie verfügen über unveräußerliche und unentziehbare Freiheitsrechte. Sie sind keine Untertanen.
Schmerzpunkt Nummer 4 sind die schwarzen Schafe in der Unionsfraktion, für die Corona nur ein anderes Wort für Kasse machen ist. Sie vermittelten dem Gesundheitsministerium Masken und kassierten dafür 6-stellige Provisionen. Und im Deutschen Bundestag spielte sich erst im November Fraktionsvize Georg Nüßlein, also einer der Profiteure des Provisionsgeschäfts, als tapferer Politiker auf, dem man, damals war der Fall noch gar nicht bekannt, großes Unrecht widerfahren lässt.
Historisch war es üblich, für Unglück, gegen das man sich nicht wehren konnte, einen Sündenbock zu suchen. Die Politik ganz allgemein bietet sich in modernen Zeiten offenbar dafür an. Mir tut das Ganze als gutmann Volksvertreter in der Seele weh.
Fazit, die Moral von der Geschichte. Die CDU sollte sich vielleicht ihrer Grundwerte, als da wären Freiheit, Eigenverantwortung und auch Zuversicht erinnern. Und vielleicht hilft ja beim Erinnern ein Gang ins Archiv der gesendeten CDU-Wahlspots. Zur Selbsttherapie schlagen wir dem Patienten CDU heute Morgen vor, Kinoabend im Konrad-Adenauer-Haus.
Deutschland ist eins. Unser Weg in die Zukunft hat begonnen. Gemeinsam bauen wir auf. Ein wirtschaftlich starkes und blühendes Deutschland. Mitten im Herzen eines zusammenwachsenden Europas.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Bestseller-Autorin und Historikerin Anne Applebaum spricht über die Gefahren für die Demokratie. Gefahren durch Populisten, aber eben auch durch die Trägheit von uns Bürgern.
Actually, what democracy often requires of citizens is more engagement, more involvement. It requires people to be prepared for reform and change.
Wir sehen nur ungern dabei zu, wie einer der größten europäischen Filmregisseure seinen Ruhestand ankündigt. Und wir wundern uns über den Enkel von Fidel Castro, der mit Höchstgeschwindigkeit und im Mercedes über Kubas Straßen brettert.
Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen,
sagte Willy Brandt vor über 50 Jahren. Heute erscheint es eher so, dass wir, bevor wir mehr Demokratie wagen, die Demokratie erstmal retten müssen. Denn die Demokratie ist bedroht. Und zwar nicht so sehr von außen, als vielmehr von innen. Populisten aller Couleur sind auf dem Vormarsch, die mit einfachen und auch mit autoritären Antworten auf schwierige Fragen zu punkten versuchen. Und in Reaktion darauf beginnen die westlichen Gesellschaften nicht etwa den zivilisierten Diskurs, sondern sie polarisieren sich. Und am Ende sehen die Gegner der Populisten nicht viel anders aus als die Populisten selbst. Aber was ist der Kern vom Kern dieser Entwicklung? Und was kann man dagegen tun? Darüber habe ich mit Anne Applebaum gesprochen. Sie ist Amerikanerin, sie ist Weltbürgerin, sie ist die Ehefrau des ehemaligen polnischen Außenministers Radosław Sikorski und sie hat die uns alle ja prägenden europäischen Wendejahre in Polen erlebt. Sie hat ihre sehr persönlichen Erfahrungen niedergeschrieben in einem bemerkenswerten Buch Twilight of Democracy, das am Freitag dieser Woche in Deutschland erscheint. Der Titel hier: Die Verlockung des Autoritären. Warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Wir hören jetzt einige Ausschnitte dieses sehr leidenschaftlichen Gesprächs, das ich per Zoom-Schaltung mit ihr geführt habe. Das ganze Interview, Anne Applebaum unplugged sozusagen, gibt es am Samstag als Bezahlangebot von The Pioneer als Morning Briefing Podcast Spezial. Wir beginnen das Gespräch, indem wir über eine Silvesterparty vor rund 20 Jahren sprechen, die sie und ihr Mann in Polen gegeben haben. Die meisten Gäste waren Journalisten, Politiker, Intellektuelle aus dem konservativ-liberalen Milieu. Und durch die Radikalisierung der letzten Jahre hat sie nahezu die Hälfte dieser Freunde verloren. Damals hat man miteinander gesungen und getrunken, jetzt spricht kaum noch einer mit dem anderen. Deshalb beginne ich das Gespräch mit der Feststellung, dass sie mir leid täte. Good morning, Anne Applebaum in Washington, D.C. Great to have you on our morning show.
Thank you so much for having me.
I feel sorry for you, Anne.
There's no need to feel sorry for me, but why is that?
Since a New Year's Eve party about 20 years ago that you hosted with your husband, you have lost so many friends, half the people. That's what you're describing in your book. Half the people who were at that party would no longer speak to the other half. Please tell me the reason why.
The party, it's true. I open my new book with a, you know, it's a metaphor for a group of people who were all once knew one another and were in the same more or less political and social group. And the political and social group that I was in 1999, when I gave this New Year's Eve party in the millennium, was more or less center-right. It was a kind of, we were Polish anti-communists. There were a few British Thatcherites. There was one or two Americans as well. This was a party in Poland, I should say. And what has happened in the intervening years is that the center-right has divided, not only in Poland, but everywhere. And a part of the center-right has now been radicalized. And it's now, you know, for lack of a better term, it's now the far-right. And this has happened repeatedly in a number of countries all across Europe and the United States. I should say, and maybe we'll get to this later in the conversation, one of the effects of this political change is that we made new friends. So I still have friends.
So you are a lucky one. So I learned it's a book, How and Why People Change Their Minds. It's a development which we see also in Germany, also in the south of Europe, but also in the US and especially in London and Great Britain. So what is the core of this development in your view?
So one of the things about this book that's probably very irritating for people who want to review it or do podcasts about it is that I don't give just one answer. I give a series of different kinds of answers. Some of them are personal to do with particular people. Some of them are political. Some of them are even philosophical. But if I could unite them all under one term, I would say that it's to do with disappointment. So these are people who are disappointed in what their countries have become. And I should say that this kind of disappointment is very old. I mean, it's very common actually in rapidly changing and industrializing countries to feel this sense of what has been described as almost kind of cultural despair. And you can even see in the book, I have some examples of it from 19th century Germany, where you begin to have this feeling that, you know, the country is not what it was. These squabbling politicians aren't the great heroes that we once had. The unity that we once knew is gone. We have all these foreigners and Jews and immigrants who are watering down the essence of our nation. These kinds of feelings, this kind of disappointment with modernity is something that's very old. And it came back with a very powerful vengeance over the last two decades.
Anne Applebaum erzählt also vom Gefühl der Enttäuschung, vom Leiden an der Moderne und ihrer Komplexität. Es ist die Enttäuschung vieler Menschen über das, was aus ihrem Land geworden sei, sagt sie. Und als Schuldige würden dann Ausländer, Juden und andere Minderheiten der Gesellschaft ausgemacht. Und am Ende steht eben das, was wir heute die polarisierte Gesellschaft nennen. Ich habe sie gefragt, wie das denn passieren konnte nach diesem doch so glücklichen Fall der Berliner Mauer, nach dieser Implosion der Sowjetunion, als so viele Menschen vereint waren, vereint auch emotional im Willen und in der Suche nach Freiheit, Marktwirtschaft, Demokratie, wo wir uns doch alle als Mitglieder in dem einen Team fühlten. Wie konnten wir uns da so in die Haare geraten?
Even if it's old for me and I would guess even for you, for our generation, it was kind of surprise, because after the wall came down, we all felt as if we were in the same team. We agreed about democracy, about the market economy, and generally speaking, we agreed about what's right or wrong in our societies. And after that short period of time, this kind of unity and solidarity fell apart, and the public discourse became rough and hostile, and we created what we now call the polarized society. Again, but why? Why after this summer of love, I would call it, after the wall came down?
The experience of living through the wall coming down, which I'm sure you had as well as I did. I was in Berlin at the time myself for several days.
I have been too, of course.
Was so inspiring. And then this subsequent decade, you know, when we had countries clamoring to join the institutions of the West, you know, the European Union and NATO, you know, I think all of us were misled into believing that that was inevitable. In other words, there's a famous quote, the arc of history bends towards justice, mm-hmm. meaning that sooner or later, everything is going to come out all right. and this belief that everybody was going to be democratic. Of course, it was famously expressed by the writer Frank Fukuyama in his, you know, an essay, History is Dead. And what he meant by that was liberal democracy is the best of all possible systems. Everybody will want to be in it. And that's just what's going to happen.
Our job is done as intellectuals, as public figures. Our job is done because the societies came close to each other.
That's right. And that was his argument. And actually, it was that feeling of inevitability that I think led us astray. All of us began to treat democracy as if it were water coming out of a tap. In other words, we don't have to do anything about this water. We just turn it on, it comes out, we drink it. We don't have to think about where it comes from. And by the same token, we thought of politics that way. You know, politics is this thing for professional politicians. They do their jobs wherever in the Bundestag or the Congress. Doesn't bother any of us. We can go on making money or writing books or whatever. Actually, democracy is like water from a well. You have to go and get it and pull it up and drag it back to the house. And then you might have to boil it, you know, before you can drink it. In other words, actually, what democracy often requires of citizens is more engagement, more involvement. It requires people to be prepared for reform and change. You know, many of our democracies are very outdated, and this is very true in the United States, the way our institutions work, the way our political systems work. And all of us may just now need to be more engaged in paying attention to that and understanding where democratic deficits are. And somehow, I think particularly in the post-Second World War era, we got so used to democracy being a success that we forgot that democracies can be undermined. And we failed to make sure that those reforms and changes were happening.
Der Fehler sei also gewesen, die Demokratie als selbstverständlich zu betrachten. Als Wasser, das man einfach ab- und ausdrehen kann, das aus der Leitung kommt. Aber da kommt es nicht her, sagt sie, sondern es kommt aus dem Brunnen und wir müssen es schöpfen. Bemerkenswert an dem Buch ist, dass Anne Applebaum vor allem von der intellektuellen Elite spricht, zu der ihre einstigen Freunde gehörten und dass ausgerechnet diese Menschen sich radikalisiert haben. Also nicht der viel besprochene kleine Mann von der Straße, sondern Journalisten, Chefredakteure, Akademiker höchster Grade, die schlauesten Köpfe der westlichen Staaten. Viele dieser Leute sagt, sie hätten schlicht Spaß am harten politischen Konflikt. Da könnten sie sich produzieren und sich als Avantgarde fühlen. Und eines liebten sie eben auch, die Nähe zur Macht.
But for me it seems that you're now going to describe the mood of normal people. But in your book you made it quite clear for me, in very interesting part of the book, that it's not about people who voted for Boris Johnson or Donald Trump. You are more specific. It's a book you wrote about the elite, the intellectual elite of the Western world. So here's my question. Where do you see the development between people like you and me? People who are not suffering, people who know how to deal with complexity, people who are not simple-minded, who are normally not looking for easy answers. So what is your explanation for this shift during this time in the Western elite?
Yes, so the book is about elites, and I make it clear from the beginning that it's a narrowly focused book. It's not going to explain all of Trumpism or all of populism. Doesn't try to explain why every voter votes. In fact, I'm very suspicious of those kinds of explanations.
It's about your friends and my friends, at least.
It's about people who I knew and their attraction to parties and movements that were anti-establishment or anti-democratic in some cases, or anti-integrationist. And partly I wanted to write this because I think there is a misunderstanding that all populists are somehow not very intelligent, or they're not very educated, or they're not very sophisticated. I mean, these are very sophisticated people. I mean, I would say, though, in addition to that, many of the people that I write about are people who were also attracted to power and who liked the idea of being inside a successful political movement or inside a radical political movement.
We're not starting new parties. You know, they kept saying, he's going to start a brand new party. We have the Republican Party. It's going to unite and be stronger than ever before. I am not starting a new party. That was fake news.
People who enjoyed being part of the culture war. Sometimes people who are bored by the politics of pragmatism. I mean, I write, for example, about the television broadcaster Laura Ingraham. She's probably not a household name in Germany, but she's a very famous Fox News presenter in the United States. And she's one of the people on television most closely associated with Donald Trump.
I'll tell you what, it's never going to go back to normal until Republicans win back the House. Democrats want this dark image front and center all the way through 2022 to keep voters fearful of Republicans. Of course, Pelosi and pals, they can always count on messaging help. You bet. They'll get it from their chief officer of disinformation.
She's somebody who went to Dartmouth. She was a Supreme Court clerk. She went to very good schools. But she is attracted to and enjoys engaging in this very high-level, angry political conflict, the culture war, you know, the identification of enemies, the cultivation of resentment among people and the expression of that.
Like Boris Johnson, you met him as a colleague, as a correspondent in Brussels.
Yes, he's also a very talented manipulator of the public. Boris Johnson, I think, is a little bit more cynical than Laura.
And if we vote leave and take back control, I believe that this Thursday can be our country's Independence Day.
I don't think he ever really believed in Brexit, and then he got stuck with it. So now he's there for all of history, and he carried it out. But yes, the attraction to that kind of politics, the politics of crowd pleasing, speech making, you know, primetime TV, you know, that's just a lot more fun than figuring out how to fix the roads or reform the healthcare service.
But it's an important argument. It's not everything about complexity. On the side of the elites, it's also about having some fun.
They have fun. They're in power. They have the feeling of being part of an avant-garde. You know, we are undoing the system. We are, you know, and in some cases, they're, you know, besting their contemporaries. I mean, Boris Johnson was an exact contemporary of David Cameron, both at school and university. So, the experience of, you know, beating Cameron, I mean, that's something that for him goes back 30 years.
Let me push the argument a little bit further down the road. On the one hand, you're saying that history doesn't like to repeat itself. That's for sure. But on the other hand, you're writing the threat to democracy is real. Twilight of Democracy is the title of your book. So if that threat to democracy is real, what's coming next?
So I don't do predictions, okay? I don't tell you what's coming next.
Because you're an historian.
I do the past, not the future, you know? I mean,
in this case, you're giving us an explanation for the reality we are living in.
Yes, this book is more about very recent history, and I wrote it the way I did because I'm a character in the story. So it's not a history book in the full sense. I'm not trying to be objective. I mean, you're very welcome to disagree with my conclusions, and I won't be offended.
Naja, so leicht wollte ich Sie an diesem Punkt nicht davonkommen lassen. Man kann das so sehen oder anders, sagt sie schon, klar. Aber wie bitteschön sieht Ihre Lösung für die polarisierte Gesellschaft und den Aufstieg des Populismus aus? Ist dieser Fatalismus, mit dem wir uns ja alle miteinander angewöhnt haben, über diese Dinge, auch über das Leiden der Demokratie und den Populismus zu sprechen, ist das überhaupt zulässig?
Miss Applebaum, the toughest question comes at the end. What is your perspective? What is the Anne Applebaum solution?
The Anne Applebaum solution? The Anne Applebaum solution is that we should change the subject. We should stop talking about the culture wars, or should rather stop engaging in them, or rather Biden shouldn't engage in them. And instead of arguing about Trump and Trumpism, he should persuade Americans that they should talk about policy. How do we fix the roads? How do we fix our healthcare system? How do we, build more homes? Shifting the conversation to be about real things in the real world, so that politics is about that and not about issues of identity or highly divisive cultural issues, abortion, even immigration, the more we can focus on things that where we don't have to all agree, but where we can at least all see that we have some stake in the outcome of the conversation, the more success we'll have.
So how would you describe your current mood in just one word? I could offer you a selection of words: gloomy, afraid, worried, optimistic, confident, watchful. What would be your favorite word to describe your own mood right now?
So just so that you know, I think that pessimism is irresponsible. Nobody who's my age or your age is allowed to be pessimistic, because that's telling younger people that we, that there's nothing they can do.
Surrender is not an option, John McCain.
So surrender is not an option. Thank you, John McCain. And so let's just say I'm cautiously optimistic.
Thank you, Anne Applebaum, for this great book and for our conversation. Thank you so much.
Thank you, much appreciated.
Das ganze Gespräch, wie gesagt, am Samstag auf thepioneer.de. Denn guter Journalismus braucht dreierlei. Erstens ihre Nachdenklichkeit, zweitens ihre Zeit und drittens auch ihr Geld. Danke also für Ihre Unterstützung. Seien Sie ein Pionier. Pessimismus, das haben Sie ja gerade gehört, ist nicht erlaubt.
Tech Briefing, der Podcast.
Seit 3 Wochen haben wir einen Neuzugang in unserer The Pioneer Podcast Familie zu vermelden. Sie haben es sicherlich schon gehört, der Autor und Digitalisierungsexperte Christoph Käse ist an Bord. Er präsentiert immer donnerstags die aktuellen Trends und Themen im Tech Briefing Podcast. Und immer am ersten Donnerstag des Monats wird er dabei für seine Startup Edition von Christian Miele unterstützt. Christian Miele wiederum ist der Präsident des Deutschen Startup-Verbandes. Und gemeinsam bringen die beiden die Tech- und Startup-Szene in Deutschland uns allen näher. Im aktuellen Podcast haben Christoph und Christian dafür mit einem Weltmeister gesprochen. Und zwar mit André Schürrle. Diesem André Schürrle, der im WM-Finale 2014 die berühmte Flanke auf Mario Götze schlug. Der daraufhin in der 112. Spielminute gegen Argentinien war das entscheidende Torschuss und Deutschland war Fußball-Weltmeister in Brasilien.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze!
Dieses Tor ist Geschichte. Inzwischen hat André Schürrle seine Profizeit beendet und spielt jetzt nicht mehr links außen, sondern investiert in Startups. Im Interview erzählt also der ehemalige Nationalspieler mit Demut von seinen ersten Versuchen als Investor.
Das war noch zu meiner Dortmund-Zeit, kam die Option, in ein Fitness-Startup zu investieren. Und ohne wirklich zu wissen, was ich da wirklich mache, wollte ich da irgendwie da rein und habe das dann auch gemacht, das Investment. Und der Frank Thelen hat mir da echt gute Tipps gegeben, also, dass ich wirklich da vorsichtig sein soll und mit dem Gedanken reingehen soll, dass das alles neu ist. Also, dass ich nicht denken muss, ich bin Profi im Fußball gewesen und bin jetzt plötzlich Profi beim Investieren. Also, so will ich das auch einfach von der Pike auf lernen.
Das gesamte, sehr interessante Interview mit André Schürrle hören Sie auf unserer Webseite pioneer.de/techbriefing oder auch in Ihrer Lieblings-Podcast-App. Und außerdem Christian Miele und Christoph Käse, weil die beiden gerade nicht im Studio sind, darf ich das so sagen, machen einen super Job. Sie sind die besten Fremdenführer, die man sich im Neuland der Digitalisierung nur wünschen kann.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Wie sagte einst André Costolani, an der Börse ist alles möglich und auch das Gegenteil. Das ist auch in dieser Woche so. Trotz guter Konjunkturdaten in den USA sind die Anleger reichlich nervös. Und warum? Naja, das weiß unsere Börsenreporterin an der Wall Street, Sophie Schimanski, ganz genau. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
Hi Gabor. Also Good News are Bad News. Nicht immer, aber dieser Tage. Und das aus 2 Gründen. Wenn die Wirtschaft weiter so anzieht, wie sie das tut, dann steigt natürlich damit der Inflationsdruck. Das ist die Sorge der Anleger. Vor allem, wenn die US-Regierung weiter so viel Geld in die Wirtschaft pumpt. Und da sind sie ja gerade wieder dabei mit den 1,9 Billionen Wirtschaftshilfen. Dann haben wir den Anstieg der Renditen, den einige, nicht alle, in Verbindung mit Inflation sehen. Andere sagen, das ist einfach eben genau dieses Wirtschaftswachstum. Und der Anstieg der Renditen lenkt dann wiederum auch Aufmerksamkeit und Attraktivität von Aktien weg. Die sehr sicheren US-Staatsanleihen bringen nämlich jetzt ungefähr so viel an Erträgen wie die Aktien im S&P 500 durchschnittlich. Gleichzeitig liegt aber jetzt momentan auch nahe oder zumindest näher, dass die Notenbank eingreifen muss mit zum Beispiel steigenden Zinsen, die dann den Strom des billigen Geldes und die Inflation beschränken. Damit rechnen die Anleger, auch wenn Jerome Powell gesagt hat, sie werden geduldig warten. Also du siehst, die Anleger sind da auch zwiegespalten. Und so reagierten die Märkte an einigen Tagen in der letzten Woche positiv auf Anzeichen einer Wirtschaftserholung, an anderen Tagen nicht.
Sophie, erzähl uns, welche Ereignisse stehen sonst noch an, die die Investoren auch hier bei uns in Deutschland interessieren könnten?
Ja, immer im Blick ist natürlich, ich habe es vorhin angesprochen, das Konjunkturpaket und was der Kongress da abstimmt. Die US-Telekommunikationsriesen Verizon, T-Mobile US und AT&T veranstalten jeweils ihre großen Investorenveranstaltungen. Und dann will die Gaming-Plattform Roblox an die Börse gehen in einem direkten Listing. Roblox geht davon aus, dass sich der Umsatz im ersten Quartal verdoppeln und die täglichen aktiven Nutzer gegenüber dem Vorjahr um bis zu 68% steigen werden. Ja, und dieses direkte Listing, das haben vor Roblox auch schon Palantir und Spotify gemacht.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Jean-Luc Godard in Rente gehen will. In einem Interview sagte der Regisseur jetzt, dass er noch zwei Projekte realisieren wird, unter anderem eins mit dem Fernsehsender Arte, und dann sei endgültig Schluss. Naja, das möge man ihm einerseits gönnen, schließlich ist Godard auch schon 90 Jahre alt. Und andererseits schmerzt der Gedanke, dass hier ein Genie freiwillig beschließt abzutreten. Godard war der Mitbegründer der Nouvelle Vague, deren Heldinnen und Helden auf der Leinwand lebensnah, authentisch, unkonventionell in Szene gesetzt wurden. Sein erster Film, Außer Atem, unvergessen. Mit dem jungen Jean-Paul Belmondo und mit Gene Seberg sorgte Anfang der 60er Jahre für Furore. Natürliches Licht, das war neu. Kein aufwendiges Aufbauen im Studio, sondern Handkameras, schnelle, neuartige Schnitte. Gefilmt wurde auf der Straße, nicht im Studio. Passanten waren, auch gegen ihren Willen, die Statisten.
Ich muss noch mal telefonieren. Wartest du auf mich?
Kannst du doch auch telefonieren in die Restaurant.
Mm-mm. Ich bin in einer Sekunde wieder da, ja?
Franzosen sagen immer eine Sekunde, wenn sie meinen 5 Minuten.
Vieles am Set überließ Godard dem Zufall und den Improvisationskünsten seiner Schauspielerinnen und Schauspieler. Film sei für ihn so etwas wie Jazz, hat er mal gesagt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man tatsächlich so dumm sein kann wie Sandro Castro. Das ist der Enkel des vor 5 Jahren verstorbenen kubanischen Revolutionsführers Fidel Castro. Und Sandro hat sich beim Autofahren selbst gefilmt. Wie das ja wahrscheinlich ziemlich viele junge Männer, so Mitte 20, gerne mal tun. Aber dieses nur 25-sekündige Video ist in vielerlei Hinsicht brisant. Erstens, das Auto, das er da fährt, ist kein klappriger Lada, sondern ein sportlich getunter Mercedes. Das ist schon mal ziemlich unkommunistisch. Links blinken, rechts überholen, Diesel predigen und Super Plus tanken. Und zweitens, ein kleiner Schwenk auf den Tacho zeigt, der Enkel des Maximo-Leaders fährt 140. Erlaubt sind auf Kubas Straßen aber nur 100. Oder anders gesagt, mit Vollgas ins Fettnäpfchen. Denn Sandro Castro protzt in dem Video, Zitat, man muss auch mal die Spielsachen ausführen, die man zu Hause rumstehen hat. So bringt man die Volksseele gezielt zum Kochen, zumal in einem Land, das durch die Corona-Krise die Einnahmen aus dem Tourismus schmerzlich vermisst. Sandro Castro hat sich zwar offiziell mit einem weiteren Video jetzt entschuldigt.
Ese video yo no lo publiqué, yo solo lo puse en mis estados de WhatsApp. Para mis contactos cercanos de confianza y allegados a mí.
Es sei gar nicht sein Mercedes gewesen und außerdem sei das Video nur für eine private WhatsApp-Gruppe und engste Freunde gedacht gewesen. Aber trotz dieser schlecht inszenierten Schadensbegrenzung bleibt die Wut. Vielleicht sollte der Enkel von Fidel Castro jetzt all sein Geld zusammennehmen und der Jugend von Havanna ein Konzert spendieren. Ein kostenloses Konzert vom Buena Vista Social Club. Ich wünsche Ihnen einen rhythmischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
Chan, chan, le.